Herzlich willkommen bei Edition Zukunft Klimafragen, der Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Jakob Alliger. Jeder kennt sie, die roten Gala-Äpfel im Supermarkt. Aber wer hat schon einmal etwas vom Geistapfel, vom süßen Klapperapfel oder vom Minninger gehört? Alle drei Apfelsorten sind aktuell vom Aussterben bedroht und werden nur noch sehr lokal angebaut. Im Supermarkt sucht man sie meist vergeblich. Bernd Keitner vom österreichischen Verein Achenoa versucht, solche Sorten zu retten. Ihm geht es nicht nur um Äpfel, sondern auch um Birnen, Kirschen, Marillen oder Kartoffeln. In einer Samenbank speichert der Verein mehr als 5000 alter und seltener Pflanzensorten aus Österreich. Heute ist Bernd Keitner zu Gast bei uns im Podcast. Er spricht mit uns über die Bedeutung von alten Sorten, wie viel Vielfalt sich heute noch im Supermarkt findet und warum es so wichtig ist, alte Pflanzensamen für zukünftige Generationen zu bewahren. Herr Keitner, vielen Dank, dass Sie heute hier mit uns sprechen.
Ja, danke für die Einladung.
Herr Keitner, man liest ja immer wieder in Berichten, dass die Vielfalt an Obst und Gemüse im Supermarkt abgenommen haben soll. Also da geht es dann zum Beispiel um Sorten beim Apfel, zum Beispiel Golden Delicious, Gala oder Jona Gold, die man nur mehr in den Supermärkten findet. Oder auch bei Kartoffeln die Sorten Linda, Siglinde oder Marabelle. Ist es tatsächlich so, dass wir heute weniger Sorten im Supermarkt finden als früher?
Ja, also diese Beobachtung, die teile ich auch, dass wir weniger Vielfalt, weniger Sorten, weniger im Supermarkt finden. Vielleicht können sich diese Beobachtung nicht alle anschließen, weil es ja oft sehr üppig wirkt, wenn man in einem Supermarkt im Gemüse-Obst-Regal steht. Ja. Man muss da vielleicht auch unterscheiden zwischen Arten und Sorten. Also es gibt wahrscheinlich mehr Arten als früher. Die ganzen Südfrüchte, die man früher Mango, Papaya, was man früher vielleicht nicht bekommen hat, das ist alles erhältlich. Ja. Das wirkt dann sehr üppig, aber wie Sie richtig sagen, innerhalb der, sagen wir mal, traditionellen Arten, die auch bei uns angebaut werden, nimmt die Vielfalt auf alle Fälle ab. Das kann man durchaus so sagen.
Womit hängt das zusammen?
Naja, es hängt einmal damit zusammen, dass wir natürlich in einer industrialisierten Welt leben, wo auch die Landwirtschaft nach industriellen Maßstäben funktioniert. Das heißt, es wird eben möglichst kostenschonend und ertragsoptimiert angebaut. Und das, was wir dann im Supermarkt kaufen, muss ja sozusagen die ganze Wertschöpfungskette ist durchoptimiert und es muss dann frisch im Regal landen. Und da eignen sich eben nur spezielle Arten und Sorten dafür.
Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, Gala gehört sicher zu den beliebtesten Apfelsorten. Was macht diese Sorten genauso besonders? Warum wird gerade auf diese Sorten gesetzt? Sie haben schon gesagt, also es geht darum, dass diese Sorten auch sehr frisch und gut in den Supermarkt kommen. Welche anderen Faktoren sind da entscheidend?
Ja, also es ist natürlich dann das, ich sage nicht das Wichtigste, aber gleichrangig zu Geschmack und ist natürlich auch sozusagen das Optische. Ja, man weiß, also beim Apfel zum Beispiel muss das halt natürlich ein makelloser Apfel sein, ganz klar. Und der muss auch entsprechend aussehen. Also es braucht einen gelben und einen roten Apfel sozusagen im Regal. Und weil Sie den Gala angesprochen haben, das ist mittlerweile in Österreich die Hauptsorte, die im Tafelobstanbau in Verwendung findet, also schon vorm Golden Delicious. Und der Gala, der zeichnet sich eben auch dadurch aus, dass diese Sorte wird im September, Oktober gepflückt und kann dann auch gleich vermarktet werden. Und kann aber gleichzeitig auch sehr lang gelagert werden. Das heißt, es ist eben eine Apfelsorte, die wirklich auch aus österreichischem Anbau das ganze Jahr über verfügbar ist. Und diese gute Lagerfähigkeit macht es eben aus, dass der Apfel sozusagen auch beliebt ist. Ja.
Groß ist die Vielfalt an Obst und Gemüse in Österreich eigentlich? Also spiegelt das, was wir im Supermarkt finden, ungefähr das wider, was auch in Österreich generell angebaut wird?
Also man muss unterscheiden zwischen dem Anbau in der Landwirtschaft, nochmals in der industrialisierten Landwirtschaft und dem Anbau vielleicht im Hausgarten oder es gibt auch viele sozusagen kleinere Gemüsebaubetriebe, die direkt vermarkten. Also dort in diesen Nischen oder in der Selbstversorgung ist die Vielfalt auf jeden Fall größer, weil hier auch Arten und Sorten angebaut werden, die es nie in den Supermarkt schaffen, weil es logistisch gar nicht möglich ist und weil sie eben so unbekannt sind, sage ich mal, dass ich dann wahrscheinlich auch gar nicht die nötigen Käufer finde.
In Ihrem Verein Achenoa mit Sitz in Niederösterreich versuchen Sie ja, solche eher seltenen und traditionellen Sorten zu bewahren. Um welche Sorten geht es da genau? Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen?
Ja, das ist unser Kerngeschäft ist tatsächlich, dass wir seltene Sorten nicht nur bewahren, wir retten sie quasi auch vor dem Aussterben. Also Beispiele kann ich nennen. Es geht um so gut bekannte Gemüse- und Obstsorten wie eben den Apfel, die Tomate, den Paprika. Es gibt hier innerhalb dieser Arten ganz viele Sorten, hunderte Sorten, ja, die man eben nicht kennt oder die man auch am Markt nicht findet, auch am Saatgutmarkt nicht findet. Ja. Und das ist genau die Sorten, um die wir uns kümmern. Also wir retten eben oder bewahren solche Sorten, die man eben nicht mehr kaufen kann. Aber damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur als Frucht, ja, sondern auch als Saatgut, die einfach so am Markt nicht mehr verfügbar sind.
Wie heißen diese Sorten zum Beispiel und wie unterscheiden sich die zum Beispiel von den Sorten, die man normalerweise im Supermarkt findet?
Also Namen gibt es hier viele, also zum Beispiel bei den Paradeisern gibt es weltweit tausende Sorten, die oft alte Handelssortennamen tragen, wie ich sage jetzt Quedlinburger frühe Liebe. Also zum Beispiel ist das eine frühreifende Tomate, die früher, damit meine ich jetzt vor Jahrzehnten auch im Handel verfügbar war. Die wurde dann eben aus dem Sortiment genommen und um die kümmern wir uns. Gleichzeitig gibt es auch zum Beispiel Sorten, die jetzt gar keinen richtigen Sortennamen haben, sondern die jemand einfach selber gezüchtet hat, sogenannte Hofsorten. Die haben dann irgendwelche Fantasiebezeichnungen. Beim Apfel ist das Detto, da gibt es auch eben alte Sortennamen, wie jeder kennt oder viele kennen vielleicht noch den steirischen Marschanska. Das ist eine Sorte, die man jetzt nicht mehr so bekommt. Die haben wir auch in unserer Sammlung, aber eben auch viele hunderte andere, die teilweise nur mehr als Einzelbaum existieren.
Wie findet man solche neuen Sorten überhaupt? Wie kann man sich das vorstellen? Wie werden solche Sorten identifiziert und überhaupt als neue oder beziehungsweise andere Sorten klassifiziert?
Das ist eine gute Frage. Am einfachsten ist der Fall jener, wenn eben wir zum Beispiel beobachten den Saatgutmarkt und sehen, dass von Saatgutfirmen wird eine Sorte angeboten, wie man es halt auch kennt, in einem Katalog. Und wir stellen fest, dass das von einem Jahr aufs andere vielleicht nicht mehr der Fall ist und wir merken, dass eben diese Sorte sozusagen vom Markt genommen wurde und auch die Zulassung verliert, dann ist es für uns sozusagen schon einmal ein Hinweis, da besteht Handlungsbedarf und wir besorgen uns noch Saatgut dieser Sorte und nehmen sie in unsere Sammlung auf. Das heißt, das, was vom Markt genommen wird, darum kümmern wir uns. Das ist ein recht einfaches Beispiel, da hat man einen Namen und weiß, okay, was das genau ist. Dann gibt es aber auch den Fall, dass eben eine Person, das sind meistens Frauen, ja, die eben sozusagen das von ihrer Familie, von den Großeltern kennen, irgendeine Bohne, die die Oma schon immer angebaut hat und die wissen, das ist sozusagen, wird traditionell verwendet im Selbstversorgergarten, ja, und die lassen uns dann so eine Sorte zukommen. Also Saatgut zukommen mit einer entsprechenden Beschreibung. Und so etwas nehmen wir natürlich auch sehr gerne in unsere Sammlung auf.
Woher wissen Sie dann anhand von diesem Saatgut zum Beispiel, dass es sich da um eine neue Sorte handelt oder um eine Sorte, die eben wirklich eine eigene Sorte ist?
Wenn wir also von Privatpersonen etwas geschenkt bekommen mit der Geschichte dazu, dann glauben wir mal, dann fragen wir gezielt nach, ja, ist es tatsächlich eben aus Familienbesitz wurde das immer nachgebaut und so weiter, ja. Und da gibt es auch sehr schöne Geschichten dazu. Das ist einmal sozusagen, wir glauben unseren den Auskunftspersonen. Und dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, dass wir bauen das ja natürlich auch an und gewinnen wieder Saatgut. Und das gehört ja auch zu unseren Aufgaben, dass wir die Sorten, die wir in unserer Sammlung halten, auch miteinander vergleichen und beschreiben. Und wenn sich dann eben zeigt, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Also diese Bohne, die angeblich von der Oma stammt, schaut ganz gleich aus wie eine gängige Marktsorte. Ja, dann nehmen wir das auch zur Kenntnis. Aber das sind so die Möglichkeiten, die es gibt. Und es gibt vielleicht auch ganz interessant, natürlich mittlerweile auch die Möglichkeit, das über einen sogenannten genetischen Fingerabdruck zu verifizieren. Das funktioniert bei den Obstsorten sehr gut und das machen wir auch.
Haben Sie eine Schätzung dazu, wie viele unentdeckte Sorten es in Österreich überhaupt noch gibt?
Gut, das ist eine, also ich kann das im Falle des Obsts, kann ich das beantworten. Für Gemüse, Getreide und andere Arten ist das ist schwierig zu sagen. Im Fall vom Obst wissen wir, dass es in Österreich tausende Obstsorten gibt, die sich genetisch voneinander unterscheiden lassen. Und da wir eigentlich nur Untersuchungen gemacht haben, die Sorten berücksichtigen, die schon von irgendjemandem einmal sozusagen gesammelt und gesichtet wurden, aber nicht in alle Obstgärten hineinschauen können, so auf die Schnelle, ja, gehen wir davon aus, dass es noch hunderte weitere Obstsorten gibt, die wirklich eigenständige Sorten darstellen. Also da gibt es noch viel zu tun.
Was bringt es eigentlich, diese Sorten zu bewahren, wie Sie sagen, und sozusagen diese Vielfalt an alten und traditionellen Sorten sich anzuschauen?
Unsere Arbeit hat einen sehr ernsten Hintergrund. Also wir sammeln nicht nur, weil es schön ist und Freude macht, sondern wir beschäftigen uns ja mit Kulturpflanzen, mit Nutzpflanzen, also sprich mit der Grundlage unserer Ernährung. Auch wenn man Fleischesser ist, darf man nicht vergessen, auch unsere Nutztiere brauchen irgendetwas zu fressen. Also es hängt alles, das Leben des Menschen hängt von Pflanzen ab, die man essen kann. Und aus dem heraus erkennt man eigentlich schon, ja, es ist schon halbwegs wichtig und das wird jeder auch verstehen, dass man sich sozusagen um die Grundlagen der Ernährung in irgendeiner Form kümmern muss und all das, was schon einmal von Menschen irgendwo gezüchtet wurde, erhalten, angebaut wurde, dass das einen gewissen Wert darstellt. Und was sind das für Werte? Wir haben heute über den Gala, die Apfelsorte Gala gesprochen. Der kommt ja auch von irgendwo her. Der ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern der basiert ja auf anderen Sorten, die gekreuzt wurden. Und da gibt es eine Muttersorte, eine Vatersorte. Und aus diesen beiden ist dann die Sorte Gala entstanden. Und so ist ja, da ist noch kein Ende abzusehen, sondern wir brauchen weiterhin viele Sorten, die wir sozusagen züchterisch bearbeiten können und weiterentwickeln können, damit daraus eben neue Sorten entstehen, die für unsere Ansprüche heute, aber vor allem für die Zukunft, die denen gerecht werden. Das heißt, das ist sozusagen wirklich das Elementare in unserer Arbeit.
Aus diesen alten Sorten werden sozusagen wieder neue Sorten gezüchtet, vielleicht in der Zukunft. Welche Eigenschaften bringen solche alten Sorten mit? Was macht die besser im Vergleich zu anderen Sorten, die es vielleicht gibt?
Also die Sortenentwicklung, Sortenzüchtung zielt immer darauf ab, eben Pflanzen vorzubringen, die an die Umweltbedingungen angepasst sind, die für unsere Ernährung wertvoll sind, eben sogar besondere Inhaltsstoffe haben, ja, die besonders gut schmecken. Das heißt, es ist sozusagen ein weites Feld an Zuchtzielen, wie man es nennt, die man hier einmal berücksichtigen kann. Also es ist jetzt eh naheliegend und in aller Munde. Ja, durch Klimawandel geht das Ganze immer schneller und die Anforderungen an Kulturpflanzen ändern sich rapide, einfach weil sich das Klima ändert. Ja, das ist das eine. Das andere ist auch, zum Beispiel ist es auch naheliegend, dass wir den Fleischkonsum reduzieren müssen, weil das sozusagen auch massive Umweltschäden in vielen Bereichen hervorruft. Und naja, wir brauchen eben Eiweißpflanzen anstelle vom tierischen Eiweiß. Das sind auch so Dinge, wo man eben auf viele Arten zurückgreifen kann, die uns jetzt vielleicht nicht so gegenwärtig sind. Ja, wir kennen Sojabohnen als Eiweißlieferanten, aber es gibt noch zig andere Bohnen, die genauso gute Eigenschaften haben wie Soja, die man eben auch verstärkt in den Anbau bringen kann.
Sie haben schon den Klimawandel angesprochen. Es könnte es also zum Beispiel sein, dass man neue Sorten züchtet, die beispielsweise besser mit Hitze umgehen können in Zukunft, mit Hilfe alter Sorten, die Sie zum Beispiel bewahrt haben in Ihrer Samenbank.
Dass wir immer wiederum auf neue Sorten oder dass neue Nahrungspflanzen Eingang auf unserem Speisezettel finden, das nehmen wir ja wahr. Also es gibt ja heute Humus zum Beispiel überall. zu kaufen. Und das gab es vor 20 Jahren noch nicht. Auch die Tomate gibt es nicht schon immer, sondern meine Großeltern, die kennen die nicht aus ihrer Jugend. Und das sind immer neue Entwicklungen. Das heißt, es ist eigentlich recht üblich, dass neue Pflanzen bei uns irgendwo angebaut werden. Und diese Geschwindigkeit nimmt aber jetzt zu, weil der Druck auch zunimmt. Das heißt, ja, es wird so sein, dass wir in Zukunft andere Dinge essen werden. Beispiel Hirse, was irgendwo in vielen Ländern, wo es jetzt schon extrem heiß und trocken ist, eine Grundlage der Ernährung darstellt. Und solche Dinge werden bei uns auch Eingang finden müssen. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man hier einerseits auf genetische Grundlagen zurückgreifen kann, immer auf auch alte Sorten, aber dass man auch vieles ausprobiert. Also Vielfalt heißt ja nicht nur, es muss möglichst alt sein, sondern Vielfalt heißt einfach, diese tausenden Pflanzen, die man essen kann, immer und immer wieder um anzuschauen, zu nutzen, zu testen und eben auch in die Gärten zu bringen, auf den Markt zu bringen.
Kann diese Vielfalt auch eine Rolle spielen, wenn es zum Beispiel um Allergien geht, um Angebot für Menschen, die bestimmte Allergien auf Obst oder Gemüse haben, beziehungsweise einzelne Sorten, die da existieren?
Zweifelsohne, weil Allergien werden bekannterweise durch Inhaltsstoffe ausgelöst, die beim Apfel weiß ich das, die nicht in jeder Apfelsorte gleichermaßen stark vertreten sind. Das heißt, es ist natürlich möglich, beim Apfel wie auch bei anderen Gemüsearten, die irgendwo allergenes Potenzial haben, darauf zu züchten, dass das eben weniger stark ausgeprägt ist. Ja. Es gibt auch jetzt schon Alternativen, wo man, also ich sage nur Beispiel Buchweizen. Also Buchweizen schaut aus wie Getreide, ist aber eigentlich kein Getreide, hat nicht diese negativen Eigenschaften von Getreide, wie es manche Menschen nicht vertragen. Ja. Also auch hier gibt es schon Alternativen, auf die man zugreifen kann. Oder Hirse, die ich vorher schon erwähnt habe.
Sie haben ja schon gesagt, also es braucht diese Vielfalt, um auf unterschiedliche Entwicklungen reagieren zu können, sei es unterschiedliche Geschmäcker oder auf den Klimawandel und die Veränderungen, die damit passieren. Gibt es dennoch alte Sorten, seltene Sorten, die Sie entdecken, wo Sie sagen, es bringt nichts, die zu bewahren, weil sie einfach keinen Mehrwert liefern?
Also wenn man sich einmal vorstellt, dass es zwischen, man schätzt, 6.000, 7.000 verschiedene Pflanzenarten gibt, die man sozusagen unter die Kategorie Nutzpflanzen stellen kann, also die man essen kann, in irgendeiner Form verwenden kann. Und von diesen etwa 7.000 Arten werden global gesehen 10 bis 100 angebaut, sodass man davon wirklich sprechen kann, dass die ja auch einen Markt haben, eine Wertschöpfung erzielen. Also es gibt hunderte Kulturarten, die irgendwo ein Nischendasein fristen. Und von diesen Hunderten gibt es aber viele, die sozusagen in der Nische eine Bedeutung haben, die man eben kennen muss. Da muss man wissen, wer verwendet die wo und wie. Und es gibt eben vieles, was in Österreich vielleicht gar nicht so gut gedeiht, ja, was wir trotzdem in unserer Sammlung haben, wo man sagt, ja, das wird bei uns wahrscheinlich nie wirklich durchstarten, sondern das wird die Nische in der Nische bleiben.
Sie haben schon wieder angesprochen, die Sammlung, wie kann man sich das eigentlich konkret vorstellen? Wie wird so ein Saatgut bewahrt? Wie lange kann das überhaupt bewahrt werden? Und was muss man tun, damit das erhalten bleibt für die Zukunft?
Also wenn man eine Sammlung an Kulturpflanzen unterhält, dann beschäftigt man sich mit Saatgut. Also da braucht man eine Möglichkeit, um alle Pflanzen, die über Saatgut vermehrt werden, das Saatgut zu gewinnen und dann eben auch entsprechend zu lagern. Und in unserem Fall schaut das so aus, dass wir die Sämereien in Glasflaschen aufheben, ja, die luftdicht verschlossen sind und in einem kühlen Raum stehen. Daneben haben wir auch noch eine Gefriersammlung. Das heißt, das Saatgut, das wir so in Lose aufbewahren, in Fläschchen, ist auch noch tiefgefroren. Saatgut kann man sehr gut tieffrieren, weil da behält es länger die Keimfähigkeit. Und das ist eben sondern das Wesentliche, wenn man Saatgut lagert, dass eben die Qualität hoch bleibt und die drückt sich in der Keimfähigkeit aus. Also die Fähigkeit, wenn ich es wieder anbaue, dass daraus eine Pflanze wächst.
Viele denken ja bei dieser Samenbank wahrscheinlich an jene in Spitzbergen in Norwegen, die Globo Seed Vault, in der ja 1,2 Millionen Samenproben gelagert werden aus 99 verschiedenen Genbanken. Wäre das nicht eigentlich genug schon global, wenn diese ganzen Samen dort gelagert werden? Warum braucht es überhaupt verschiedene Samenbanken?
Also die Einrichtung in Spitzbergen unterstreicht einmal die Bedeutung von Genbanken weil dort wurde ein Ort geschaffen, wo man eben ein sicheres Lager hat, um einen Schatz, der für die ganze Welt eine Bedeutung hat, sicher zu lagern. Und warum braucht man dann nicht nur 3, 4, sondern Hunderte vielleicht, die das machen, also Sammlungen, Genbanken, weil eben, ich kann das jetzt für uns beantworten, weil wir als Achenoa in Österreich hier eine bedeutende Rolle einnehmen, weil wir uns natürlich nicht um Pflanzen kümmern, um Sorten kümmern, die es überall anders gibt, sondern wir fokussieren natürlich auf das, was in Österreich vorhanden ist. Das heißt, wir sind eine regionale Sammlung und versuchen das zu erhalten, was in Österreich Bedeutung hatte und in Österreich gedeiht. Und das machen eben andere in Skandinavien, in Deutschland, aber eben auch auf den Philippinen und sonst wo. Das heißt, es ist einfach wichtig, dass es hier verschiedene Einrichtungen gibt. Und dann vielleicht auch noch, wir sind ja eine Privater, wir sind ein Verein, wir agieren privat, sind gänzlich unabhängig von staatlichen Mitteln auch. Das heißt, wir können auch andere Interessen vertreten und können auch sozusagen uns auch für andere Dinge einsetzen, die vielleicht staatliche Einrichtungen dann aufgrund von Zwängen nicht machen können oder wollen.
Noch einmal zurück zur Samenbank. Wie lang können die Samen, wie lang kann das Saatgut dort aufbewahrt werden?
Also wenn ich das Saatgut nicht tieffriere, sondern offen lagere, dann hält Saatgut von zwischen 1 und 15 Jahre. Das hängt eben davon ab, was es ist. Also es gibt Kohle zum Beispiel, die sind länger lagerfähig als Zwiebeln oder Pastinaken, die nur kurz eine kurze Keimfähigkeit haben. Wenn ich das Saatgut aber gut trockne und dann tieffriere, dann kann ich die Keimfähigkeit auf Jahrzehnte ausdehnen. Sonst dann hält das Saatgut so lang. Meines Wissens ist das auch noch nicht abschließend beantwortet, weil all das, was man vor Jahrzehnten einmal eingefroren hat, glaube ich, keimt noch immer. Also das Ende, denke ich einmal, ist dann noch gar nicht einmal richtig gut erforscht.
Kommen wir zurück zum Nutzen eigentlich von diesen Samen, von diesem Saatgut. Sie haben schon angesprochen, also man könnte daraus ja auch in der Zukunft wieder neue Sorten züchten. Wie funktioniert das genau eigentlich? Wie funktioniert diese Sortenzüchtung und wie lange dauert das, bis das gelingt?
Sortenzüchtung, das ist jetzt eine Frage, wo, also Züchtung an sich ist jedenfalls einmal ein langwieriger Prozess. Also das geht sicher nicht innerhalb von 1, 2 Jahren, ja, dass man eben sozusagen eine substanzielle Verbesserung erzielt. Ich würde vielleicht auch hier noch einen Schritt zurückgehen. Also wir sprechen, so Ihre Frage Neuzüchtung, ja, etwas Neues zu schaffen durch Selektion, Kreuzung, ja, das ist eine Möglichkeit, um eben bessere Pflanzen zu bekommen für andere Ansprüche, ja. Man kann auch, also in dem existierenden Pool natürlich noch viel, viel Interessantes finden. Also gerade wenn man sich mit vielen Sorten beschäftigt, dann weiß man, es gibt, ich erwähne jetzt wieder ein Beispiel aus dem Obstbau, es gibt bereits uralte Sorten, die wahnsinnig gesund sind, die man durchaus auch vermarkten kann. Da bräuchte man gar nicht unbedingt in die Neuzüchtung gehen. Das gibt es auch bei anderen Gemüsearten und beim Getreide. Das heißt, vielleicht wichtig ist wirklich zu wissen, aus dem Vorhandenen, dass das Vorhandene einmal gut zu kennen, zu sichten und vielleicht brauchbare Dinge herauszuholen, ja, ist das eine. Neuzüchten eben ein langwieriger Prozess, der heute von Spezialisten gemacht wird, wo es darum geht, Pflanzensorten zu kreuzen und dann entsprechend zu selektieren. Also das dauert zwischen 5 und 15 Jahren, bis eine neue Sorte am Markt kommt.
Eine schnellere Möglichkeit, würden jetzt viele sagen, ist ja die Gentechnik. Wir haben ja immer wieder von neuen Verfahren, neuen Technologien gehört, zum Beispiel die CRISPR-Genschere, mit der es möglich sein soll, einzelne Genomabschnitte relativ schnell auszutauschen und durch neue Eigenschaften zu ersetzen. Wäre das nicht eigentlich ein viel schnellerer Prozess, um die gewünschten Sorten für die Zukunft zu erschaffen?
Also diese Genschere und andere Methoden, diese neuen gentechnischen Methoden, die bereits in der Praxis auch eingesetzt werden, können natürlich hier, es ist verlockend, ja, auf sie zurückzugreifen und sie zu verwenden, um eben Pflanzen zu züchten, die den neuen Klimabedingungen irgendwie gerecht werden oder sonst was. Ja. Ich möchte vielleicht hier einen anderen Aspekt noch einbringen. Also die technischen Möglichkeiten beziehungsweise auch die Auswirkungen können andere besser beurteilen als ich. Aber wovor wir warnen, ist ein Umstand, der mit dem Einsatz dieser gentechnischen Methoden einhergeht. Nämlich, was wir sehen aus den USA und auch in Europa, dass Sorten, die mit Hilfe zum Beispiel der Genschere gezüchtet werden, dass diese Sorten sehr, sehr häufig auch patentiert werden. Das ist etwas, was mit der konventionellen Züchtung, also ohne gentechnische Methoden, nicht so einfach möglich ist in Europa. Also wenn diese Methoden zum Einsatz kommen, dann wird die Anzahl an patentierten Pflanzensorten massiv in die Höhe gehen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein Patent auf eine Sorte macht ihm den Züchter zum alleinigen Verfüger über diese Sorte. Und die Züchter oder die Züchtungsfirma, Patentinhaber, kann über alles entscheiden. Ja? Das heißt, sie kann verbieten, dass andere diese Sorte verwenden, um daraus wiederum eine bessere zu züchten. Das ist eigentlich so das Kernelement der Züchtung. Alles, was ich mache, was ich verbessere, kann ein Nachfolger dann wiederum verwenden. Und diese Kette wäre damit unterbrochen. Das heißt, die Patente, das sehe ich als viel gefährlicher als gesundheitliche Gründe oder ähnliches, ist das, was folgen oder damit einhergeht.
Ihr Verein hat sich ja tatsächlich immer wieder kritisch geäußert zu dieser Patentierung. Erst im vergangenen Jahr haben Sie ja in München gegen Patente auf Saatgut protestiert. Aber sind diese Patente nicht auch ein Schutz, ein Anreiz für die einzelnen Menschen, solche neuen Sorten überhaupt zu züchten, mit Hilfe von Gentechnik zum Beispiel?
Also es ist richtig und absolut notwendig, dass die Arbeit der Züchtung, die viele Jahre in Anspruch nimmt, dass die in irgendeiner Form finanziert wird. Das ist klar. Ja. Sonst würde es niemand tun. Wie läuft es heute, wo es noch keine Patente gibt, funktioniert das über das Instrument des Sortenschutzes. Das ist wichtig zu wissen, dass es eben den Sortenschutz gibt seit vielen Jahrzehnten. Und der Sortenschutz hat nichts mit einem Patentschutz zu tun. Das sind zwei unterschiedliche Instrumente, um etwas zu finanzieren. Bei einer normalen Erfindung, ich erfinde irgendetwas, ein neues Telefon, was Gott, ja, melde ich ein Patent an und finanziere damit auch meine Arbeit. Im Falle der Pflanzenzüchtung war das der Sortenschutz, der ihm hilft, dass ich sozusagen gewisse Erlöse werden dann an, fließen dann an den Züchter zurück. Und aus unserer Sicht ist das ausreichend. Und der wesentliche Unterschied ist der, ich kann eine neue Züchtung unter Sortenschutz stellen. Damit hat aber jeder andere Mensch, der weiter züchten will an dieser Sorte, die Möglichkeit, das auch zu tun. Im Falle des Patents wäre das nicht so. Und das ist der große Unterschied.
Welche Rolle spielen Landwirtinnen und Landwirte bei diesem ganzen Thema? Es war ja erst vor kurzem in der EU die Diskussion, dass Landwirte auch Saatgut in gewissem Umfang untereinander austauschen können. Das ist ja auch auf Kritik gestoßen seitens der Saatgutvereinigung zum Beispiel, die da irgendwelche unregulierten Parallelmärkte und so weiter sehen. Welche Rolle spielen Landwirtinnen und Landwirte, wenn es um die Sortenvielfalt geht?
Die Landwirtschaft ist sozusagen, dort wird das Saatgut verwendet, angebaut, werden Lebensmittel produziert. Also Landwirtinnen und Landwirte spielen natürlich eine Rolle und sind sozusagen die primären Nutznießer auch von Vielfalt. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass wir eben jetzt in der glücklichen Situation sind, dass es ganz viele Nutzpflanzen gibt, dass es ganz viele Sorten gibt, dass der Genpool insgesamt riesengroß ist. Wenn man sich einmal vor Augen hält, wie das alles entstanden ist, dann erkennt man bald, dass das eigentlich die Leistung von Landwirtinnen und Landwirten ist. Weil die Sortenzüchtung, so wie wir sie jetzt kennen, und auch das Sortenwesen, Saatgutfirmen, ja, die gibt es ja seit 100, 150 Jahren maximal. Der Mensch ist natürlich, die Menschheit ist, gibt schon viel länger. Und die Vielfalt an Karotten, die wir heute kennen, die wurde von Landwirtinnen und Landwirten hervorgebracht, die eben selber gezüchtet haben, die untereinander getauscht haben. Das wird niemand außer in Frage stellen. Das ist auch in vielen Teilen der Welt weiterhin so, dass die Landwirtschaft auch dafür sorgt, dass neue Sorten gezüchtet werden, dass Saatgut auf den Markt kommt und so weiter. In Europa sind wir da schon natürlich ein bisschen weiter weg. Da haben Landwirtinnen und Landwirte eine andere Rolle. Dennoch ist es ein Menschenrecht. Das wurde auch sozusagen so anerkannt oder gibt auch eine Deklaration dazu, dass eben der Besitz und der Austausch von Saatgut untereinander zwischen Landwirtinnen und Landwirten ist sozusagen, muss weiterhin möglich sein und darf nicht beschränkt werden. Und das ist auf vielen Teilen der Welt ist es essentiell, dass das möglich ist. Da geht es wirklich um die Ernährungssicherheit. Aber auch in Österreich oder in Europa muss das weiterhin möglich bleiben, weil das sozusagen ein Urrecht ist, dass Personen, die sich mit der Ernährung befassen, auch untereinander eben elementare Dinge wie Saatgut tauschen dürfen müssen.
Kommen wir noch einmal auf die Sorten für die Zukunft zu sprechen. Wir haben schon von diesen unterschiedlichen Faktoren gesprochen, wie Klimawandel, Ernährungsumstellung hinsichtlich einer fleischloseren Ernährung vielleicht in der Zukunft. Welche Sorten werden Ihrer Meinung nach, wenn es jetzt um Obst und Gemüse geht, da in Zukunft besonders an Bedeutung gewinnen?
Naja, also ich denke, dass es eben schon diese angesprochenen Trends gibt. Also es gibt eben den Trend in, sagen wir, von Umwelt getrieben, dass es bei uns tendenziell wärmer wird, die Niederschläge anders verteilt sind. Es gibt Starkregen, es gibt viele Hitzetage. Das ist etwas, auf das man natürlich eine Antwort finden muss. Also die Antwort kann sein, ja, ich bewässe einfach mehr oder ich habe Pflanzen, die mit Trockenheit besser zurechtkommen. Also man könnte sagen, ja, solche Pflanzen werden in Zukunft verstärkt bei uns angebaut und werden eine größere Rolle einnehmen. Welche das jetzt sind, das ist sozusagen nicht immer ganz einfach zu beantworten. Aber es gibt, ich habe schon erwähnt, Hirse. Es gibt zum Beispiel die Augenbohne, also eine Bohnenart, die in Afrika sehr verbreitet ist, die eine extrem tief wurzelt, die mit Hitze besser zurechtkommt. Da gibt es noch viele andere Beispiele, die man sozusagen auch nennen könnte und die man bearbeiten muss. Dann gibt es das Phänomen, dass eben zum Beispiel auch einfach die Sonnenstrahlung, also die Hitzetage, die vielen Obstsorten zu schaffen macht. Es gibt Obstsorten, die damit besser zurechtkommen als andere. Ja, die muss man aber herausfinden. Das ist eben eine Arbeit, die nicht wir alleine machen können, sondern wo es wirklich Forschung braucht. Ja, also das sind diese Umweltfaktoren, die sich ändern werden, dann ändern sich vielleicht auch sozusagen auch umweltgetrieben, aber auch sozusagen aus ethischen Gründen, aus vielen verschiedenen Gründen, ja, unsere Ernährung. Also fleischlose oder stärkerer tierisch-pflanzliches Eiweiß zu betonen, ja, hätte auch zur Folge, dass wir mehr Eiweißpflanzen brauchen und anbauen. Und es sollte nicht so sein, dass wir alles auf Soja setzen und Soja ausschließlich nutzen, um den Eiweißbedarf zu decken, sondern da wäre es extrem wichtig, dass man eben auch weitere Eiweißpflanzen ausprobiert, testet, neue, alte Sorten ausprobiert, um hier auch wirklich eine Vielfalt auf den Markt zu bringen.
Was würden Sie jenen von unseren Hörerinnen und Hörern, die jetzt vielleicht da gerade dabei sind, raten, die sich jetzt denken, ja, ich möchte ein bisschen mehr Vielfalt im Alltag haben. Wo kann ich hingehen? Was kann ich machen, um das zu bekommen?
Also wir sind ein Verein. Wir erhalten Vielfalt und das machen wir ja nicht nur alleine hier sozusagen am Vereinssitz, sondern wir sind ein sehr mitgliederstarker Verein. Also wir haben eben etwa 15.000 Mitglieder, Unterstützerinnen und Unterstützer, die eben zum Teil auch selber Saatgut von seltenen Sorten anbauen und Saatgut weitergeben. Also das ist immer eine große Gemeinschaft und man kann eben, wenn man hier Interesse hat, eben auch Saatgut bei uns beziehen. Das kann man über unseren Webshop machen oder auch über unser Sortenhandbuch. Das ist eben eine Quelle, um Saatgut von seltenen Sorten zu bekommen. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, im eigenen Garten etwas anzubauen, ja, dann kann ich auch bei landwirtschaftlichen Betrieben, Gartenbaubetrieben, die sich eben auf Vielfalt stärker an Bedeutung legen, ja, einkaufen. Und da gibt es eben auch eine Reihe von Vielfaltsbetrieben, wie wir sie nennen, die man auf unserer Website findet. Bekannterweise haben eben auch kleinere, direkt vermarktende Gartenbaubetriebe meistens ein schönes Sortiment. Also das sind eben, ja, gibt es in ganz Österreich, muss man sich umhören, wo Möglichkeiten bestehen, sich dort mit Gemüse einzudecken.
Herr Keitner, vielen Dank für das Gespräch heute.
Danke auch.
Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Für weitere Anregungen und Feedback schreibt uns gerne ein E-Mail an zukunft@derstandard.at. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das über ein Abo tun. Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge Edition Zukunft. Ich hoffe, dass ihr dann wieder dabei seid. Ich bin Jakob Hallinger und diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Tschüss und bis zum nächsten Mal.